Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns heute Morgen mit dem Thema der alternativen Heilmethoden beschäftigen. Ich bin speziell angefragt worden, dazu einen Vortrag zu halten. Dazu habe ich keine PowerPoint-Präsentation, wie Sie gleich festgestellt haben. Aber dafür wird es heute Nachmittag wieder und auch morgen früh wird es wieder eine PowerPoint-Präsentation geben. Nun zu dem Thema der alternativen Heilmethoden. Es ist ja so, seit den 1960er Jahren ist in unserer Kultur, im Abendland, Europa und Nordamerika etwas ganz Entscheidendes geschehen. Da hat ein totaler Umbruch im Denken stattgefunden. Menschen haben sich, und zwar Millionen von Menschen, begannen sich zu interessieren für östliche Mystik aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, auch für Ideen aus den Stammesreligionen in aller Welt, aus Afrika, den Indianern und so weiter. Und heute ist die Esoterik, und dazu gehört ja auch gehören auch die alternativen Heilmethoden, ist in der kleinen Schweiz sogar ein Milliardenmarkt geworden. Was erst in Deutschland? Was ist da eigentlich geschehen? Wir wollen dem zunächst mal nachgehen. Und dazu kehren wir mal zurück ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, das war das Zeitalter eines Charles Darwin, der 1859 ja das Buch herausgegeben hat über die Entstehung der Arten. Darwin wollte damit erklären, wir brauchen heute nicht mehr die Idee eines Schöpfergottes, um die Herkunft des Lebens zu erklären. Das kann man einfach aus den Naturgesetzen heraus erklären. Das war eine innere Zwangsläufigkeit, die zur Entwicklung aller Lebewesen geführt hatte. Zunächst hatte er den Menschen noch ausgeklammert. Das war noch ein bisschen zu früh, 1859. Aber einige Jahre später, 1871, schrieb er das Buch über die Abstammung des Menschen. Und da war die Zeit dafür reif unter den Intellektuellen. Mit Enthusiasmus wurde das aufgenommen, dass natürlich auch der Mensch zu dieser zufälligen Entwicklung gehört und dass es da überhaupt nicht die Idee eines Schöpfergottes braucht. Ja, es war auch die Zeit eines Friedrich Nietzsche, der gesagt hatte, Gott ist tot. Damit wollte er natürlich nicht sagen, dass Gott jemals gelebt hatte. Aber er sagte, wir sind nun in modernen Zeiten und in unserer Zeit ist die Idee Gottes vorbei. Also die Idee Gottes ist nun überflüssig geworden, in dem Sinn, Gott ist tot. Diese Ideen haben viel Einfluss gehabt unter den Intellektuellen im 19. Jahrhundert, aber erst im 20. Jahrhundert ist dieses Denken in die breiten Massen hineingekommen und wurde auch da immer mehr aufgenommen. Ja, mit dem 20. Jahrhundert sind wir in die Zeit der wirklichen Moderne gekommen. In dem Encarta-Lexikon von Microsoft. Da gibt es einen interessanten Artikel, längeren Artikel über die Geschichte Europas. Beim 20. Jahrhundert angekommen, findet man dort den Titel Das schreckliche 20. Jahrhundert. Ja, es war das Jahrhundert der Weltkriege. So etwas hat es früher nie gegeben. Darum war der Erste Weltkrieg 1914 bis 18, das war der Erste. Und 39 bis 45, das war der Zweite Weltkrieg. Dies waren aber Folgen aus dem modernen Denken. Die Zeit, die aus dem modernen Denken herausgekommen ist, das war eine Zeit der Kälte. Und wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass Hitler selbst sich ganz stark auf die Evolutionslehre von Darwin abstützte, in seiner ganzen Ideologie der Herstellung einer neuen Rasse, einer höheren Rasse. Das war die Konsequenz des modernen Denkens. Aber Es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als Europa so am Boden zerschlagen war, da gab es ein erstaunlich schnelles Aufleben. Die Wirtschaft wurde angekurbelt, natürlich durch die Bedürfnisse, die da waren. Die mussten ja gestillt werden und die Wirtschaft hat eine unglaubliche Entwicklung erlebt. Und als dann die 1960er Jahre kamen, da haben sich viele Jugendliche nicht mehr wohlgefühlt. In dieser gefühlskalten, materialistischen Zeit. Sie haben sich gesagt, ja, ist das wirklich alles, was unser Vater da uns vorlebt? Der krampft sich bis zum Herzinfarkt ab, nur einfach, damit er ein schönes Haus hat, ein gutes Auto. Das kann's ja nicht sein. Wir möchten ausbrechen aus dieser rationalen, materialistischen Zeit. Nun, das war genau die Zeit, als die Rockmusik ihren Siegeszug antrat. Die Rockmusik wurde erfunden 1953, aber in den 50er Jahren betraf das so eine, kann man sagen, noch eine Minderheit. In den 60er Jahren, gerade durch die Musik der Beatles und Rolling Stones, erlebte diese Musik einen Durchbruch. Und was erlebten viele, Millionen von jugendlichen Menschen? Mit dieser Musik kann man so richtig abheben, ausbrechen. Man kommt hier in eine irrationale Welt. Und das wollen wir genau. Wir wollen ausbrechen aus dieser kalten, materialistischen, gefühlslosen Zeit. Rockmusiker haben sich gefragt, wieso flippen die Leute so aus, wenn sie unsere Musik hören? Sie begannen sich zu interessieren für Ekstase. Und da kamen sie natürlich auf Drogen. Drogen gab es ja schon immer. Aber sie haben diese Drogen ganz neu entdeckt und auch in ihren Songs haben sie die propagiert. Es gibt ja zum Beispiel das Lied von den Rolling Stones, Liebe Schwester Morphium, wandle meine Träume, meine Albträume in Träume um, süße Cousine Kokain, lege deine kühle Hand auf meine Stirn und solches Zeugs. Das hat zu einer zweiten Welle geführt, nebst der Rockmusikwelle, die Drogenwelle. Und über die Drogen haben sich diese Rockmusiker auch begonnen zu interessieren, überhaupt für Mystik. Sie haben entdeckt, ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um in Ekstase zu kommen, ohne Musik und ohne Drogen, nämlich auch durch Meditation. Und so entstand auch ein Interesse an östlicher Mystik. Im Fall der Beatles war das sogar noch so, die haben begonnen mit den Drogen und plötzlich merkten sie, jetzt kommen wir von dummen Zeugs nicht mehr los. Und so reisten sie nach Indien zu dem Guru Maharishi Mahesh Yogi, um von ihm in die transzendentale Meditation eingeführt zu werden, damit sie so von der Drogensucht freikämen. In der Folge hat dann John Lennon gesagt, wir werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um die TM, die transzendentale Meditation, im Westen zu verbreiten. Und so kam dann in der Folge Maharishi Mahesh Yogi nach Europa, Schande über mich, auf den Selisberg in der Schweiz. Ja, und Millionen von jugendlichen Menschen wurden in diesen Sog der östlichen Mystik hineingezogen. Und das ist nur ein Beispiel. Viele andere Gurus und Meister kamen in den Westen und hatten da wirklich Massen von Leuten, die gerade in der Zeit für solche Ideen offen waren. Es kommt ja noch dazu, dass man so ab den 1960er Jahren und 70er Jahren festgestellt hat, die ganze Technik und Wissenschaft, die löst ja nicht einfach so nur unsere Probleme, sondern das hat auch ganz schlimme Nebenwirkungen wie Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Flussverschmutzung und so weiter. Und so wurden auch immer mehr Menschen sehr wissenschaftskritisch, weil sie sahen, das hat uns ja auch einen gewaltigen Fluch gebracht. Und so haben natürlich den ideologische Sprüche wie zurück zur Natur, zurück zum Ursprünglichen, haben bei vielen Leuten wirklich ein Echo ausgelöst. Das ist es. Wir sind ja von der Natur weggekommen. Wir sollten wieder zurück zur Natur und in Harmonie und Übereinstimmung mit der Natur leben. Und da haben wir natürlich erklären können, seht ihr, das sind Gedanken, die findet man eben in den anderen Religionen, im Buddhismus, im Hinduismus, aber noch deutlicher in den Stammesreligionen Afrikas und bei den Indianern. Die leben noch in Harmonie mit der Natur und der Schöpfung. Und so wurden diese Dinge immer mehr populär. Es kommt dazu, dass dahinter eine ganz klar geplante Bewegung stand, die sogenannte New Age Bewegung. Und das war eine Bewegung von Okkultisten, die sich schon viel früher als die 1960er Jahren mit diesen Dingen des Übersinnlichen, mit Mystik aus dem Buddhismus, Hinduismus beschäftigt haben. Und die haben schon längst die Idee gehabt, dass einmal unsere westliche Gesellschaft transformiert werden sollte von einer materialistischen Gesellschaft herkommend in eine esoterische Gesellschaft. Ganz wichtig ist hier zu erwähnen die Okkultistin Alice Bailey, 1880 bis 1949. Sie legte sehr viel Wert darauf, dass die Transformation der Gesellschaft in Richtung Mystik und Okkultismus bis so in die 1975er Jahre eben im Untergrund bewerkstelligt werden sollte. Und die haben das also ganz bewusst als eine Verschwörung so organisiert. Aber es ist natürlich so, dass die Verschwörung, die passte auch gerade mit der Entwicklung des Zeitgeistes zusammen. Das konnten die ja nicht einfach so steuern. Aber es war wirklich, die Zeit war für alle diese Dinge reif. Die bekannte New Age-Autorin Marilyn Ferguson trat mit ihrem Buch Die sanfte Verschwörung, der Titel der Originalausgabe hieß The Aquarian Conspiracy, wenige Jahre nach dem kritischen Zeitpunkt 1975 an die Öffentlichkeit. In diesem Buch spricht sie nun offen über die Methoden der New Age-Gehirnwäsche. Sie erklärt, die Beeinflussung geschah über Zeitungsartikel, Fernseh- und Radiobeiträge, durch Filme, Musik, Malerei, Abhandlungen in wissenschaftlichen Zeitschriften, durch Vorträge, gesellschaftliche Anlässe, durch Beeinflussung der Schüler durch Lehrer und durch Diskussionen in der Kaffeepause, auch Diätratgeber, Handbücher zum Thema wie Sport, Gesundheit, Geschäftsmanagement, Selbstverteidigung, Stress, zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstvervollkommnung durch diverse Kurse, ja selbst durch neue Gesetzgebungen und vieles andere mehr, wurde diese Beeinflussung ausgeübt. Und nun, sagten diese New Ager, jetzt sind wir in dieser Zeit, wo ein ganz neues Zeitalter, eben New Age, ein neues Zeitalter anbrechen sollte, wo der Mensch eben nicht mehr materialistisch denkt, sondern esoterisch. Das Interessante ist, die mussten gar nicht viel ändern, grundsätzlich im Denken. Die Evolutionslehre von Darwin, die wurde beibehalten. Das ist kein Widerspruch zur Esoterik. Nicht wahr? Die Evolutionslehre, gründend auf Charles Darwin, die sagt, alles ist eigentlich Materie. Und die Materie selber hat in sich die Eigenschaft, sich zu entwickeln. Vom Chaos zum Kosmos. Von Niedrigem zu Höherem. Nun, die Esoteriker, die sagen, das stimmt natürlich nicht, dass alles Materie ist. Sondern die sagen, eigentlich ist Materie eben auch Geist. Materie ist eigentlich Geist, alles ist Geist und dieser Geist entwickelt sich höher und das ist nun geschehen über diese Milliarden von Jahren in der Evolutionslehre und dass die höchste Entwicklung führt eben dazu, dass der Mensch als höchste Entwicklung der Evolution nun eben feststellt, dass er eigentlich etwas Göttliches in sich selbst hat. Und dieses Göttliche muss entfaltet werden. Und so hat in dieser vom Zeitgeist geprägten Bewegung des New Age im Prinzip alles Platz, was irgendwie mit Übersinnlichkeit, Aberglauben, Okkultismus, Naturverehrung zu tun hat. So zum Beispiel östliche Religionen, Magie, Anthroposophie, Drogen, Parapsychologie, Spiritismus, Wahrsagerei, Hexenkult, Meditation und eben auch Paramedizin, alternative Heilmethoden. Das ist einfach ein Teil in diesem viel größeren Ganzen. Nun müssen wir uns in Fragen, aber woher kommt all dieses Denken in diesen außerchristlichen Religionen, die nun seit den 1960er Jahren den Westen überschwemmt haben? Da müssen wir viel weiter zurückgehen. Der Anfang ist zu finden in 1. Mose 11. Da finden wir die menschliche Urgesellschaft nach der Sintflut. Das war also die Kultur gerade noch vor der sumerischen Kultur. Nicht wahr? In der Schule haben wir wahrscheinlich gelernt, die älteste Hochkultur der Welt, das war die sumerische Kultur. Da ist zuerst alles so noch im Nebel. Die Geschichte wird wirklich greifbar im dritten Jahrtausend vor Christus. Und das ist genau die Zeit nach der Bibel, nach der Sintflut. Aber eben noch vor, die Bibel geht noch weiter zurück, eben auf die vorsumerische Kultur. Das war die Urmenschheit nach der Flut, die in den Südirak ging. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear. Das Land Sinear, das ist der heutige Südirak. Und wohnten daselbst. Und sie sprachen einen zum anderen, Wolan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz, Sie sehen das Öl, im Irak spielte schon damals eine wichtige Rolle, nicht um mit den Autos rumzufahren, sondern eben um zu bauen. Und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, Wolan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Die Menschheit vereinigt sich und baut die Stadt Babylon oder Babel im Südirak. Nachher folgt die Sprachenverwirrung. Darüber werde ich heute Nachmittag berichten und zeigen, wie man heute aus der Linguistik wirklich zeigen kann, dass dieses Ereignis so stattgefunden hat. Das ist ganz, ganz interessant, aber da will ich noch nicht vorgreifen. Auf jeden Fall findet da die Sprachenverwirrung statt. Die verschiedenen Sippen bekommen eine neue Sprache, sie können sich nicht mehr verständigen und so beginnt die erste Völkerwanderung der Geschichte. Da sind Japhetiten ausgewandert nach Europa, Hamiten sind ausgewandert nach Afrika und man hat die Besiedlung in Asien ausgedehnt und so sind Stämme nach Indien gekommen und später nach China. Noch etwas später wurde dann Amerika besiedelt. Ja, so hat die erste Völkerwanderung begonnen. Nun schauen wir uns diesen Turmbau von Babel etwas genauer an. Dieser Turm war ein religiöser Turm. Wir kennen den aus der Archäologie. Ich unterrichte ja an der STH, einer Hochschule in Basel, unter anderem Religionen im Umwelt Israels, also die Religion der Sumerer, Babylonier, Kanaaniter, Ägypter. Und im Zusammenhang mit der sumerischen und babylonischen Religion spielen eben diese Türme eine ganz wichtige Rolle. Im Akkadischen, im Babylonischen heißen diese Türme Zikkuratu. Das heißt eigentlich Berggipfel. Ich war im Südirak ist ja alles so ziemlich flach. Und da wollten diese Menschen einen Tempel bauen auf einem Tempelberg. Und so wurde der Turm, ein Stufenturm, gebaut gewissermaßen als künstlicher Tempelberg und obendrauf ein kleines Heiligtum. So war das also der Tempelberg, auf dem über Treppen der Mensch stufenweise zu den Göttern aufsteigt, während die Götter von oben herunterkommen, um in dieser kleinen Behausung, in diesem, könnte ich sagen, Allerheiligsten auf der Bergspitze zu wohnen. Also das Ganze war religiös von Anfang an. In Jesaja 47, Vers 12, es geht im Zusammenhang um Babylon, die Stadt Babylon, die ja damals beim Turmbau von Babel ihre Jugend erlebte. Da sagt Gott zu Babel oder Babylon, 47,12, tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht hast von deiner Jugend an. Vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen, vielleicht wirst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternbeschauer, welche jeden Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt. Also Gott sagt, dass Babylon von Jugend an Magie getrieben hatte. Und Babylon ist auch die Urstätte der Astrologie. Jetzt versteht man, warum all diese Grundgedanken, die man in dieser ältesten babylonischen Religion findet, in allen Religionen der Welt wiederfindet, außer im biblischen Christentum. Das ist so interessant. Also, wie gesagt, diese Sippen, diese Stämme wanderten aus, nahmen aber das Denken von Babel mit. Die Sumerer, die blieben am Ort und bauten dort im Südirak ihre sumerische Hochkultur auf. Ja, und was war das Denken in Babel? Da wurde nicht mehr Gott, der Gott, den Noah noch kannte, angebetet, sondern man begann, die Natur zu verehren. Der Apostel Paulus beschreibt diese entscheidende Wende in der Menschheitsgeschichte ganz eindrücklich in Römer 1. Da erklärt er den Ursprung der Religionen der Menschen im Allgemeinen. Ich lese Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch der Frauen verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfingen. Nun, der Apostel Paulus erklärt, die Menschheit hat ursprünglich Gott gekannt, aber sie wollten den Schöpfer Gott nicht verehren, sondern sie begannen die Natur zu verehren. Und es ist so, auch in der sumerischen Religion, alle diese Götter sind eigentlich Naturkräfte. Also Kräfte in der Natur, die verehrt werden. Und es ist nicht anders bei den Ägyptern. Sie kennen keinen Gott, der nicht Teil der Natur ist. Alle diese Götter sind Kräfte innerhalb der Natur. Im Hinduismus, im Buddhismus ist das genauso. Auch in der Religion der alten Germanen, der alten Kelten, das war immer so, diese Götter, die sind Teil der Natur. Zum Beispiel Donar, der Donnergott, ist eben quasi die Kraft des Blitzes und der Gewitter in der Natur, die angebetet wurde. Überall wird die Natur verehrt anstatt der Schöpfer. Die Schöpfung anstatt die Schöpfung. Das ist also genau, was Paulus sagt in Vers 25. Sie haben dem Geschöpf mehr Verehrung und Gottesdienst dargebracht als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun finden wir hier den ganz entscheidenden Unterschied zwischen dem biblischen Glauben und dem Glauben in allen möglichen Religionen. Obwohl die verschiedenen Religionen sich ja in allen möglichen Dingen widersprechen, haben sie trotzdem eine Einheit in sich, und das ist die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers. Der erste Vers der Bibel macht den Unterschied grundsätzlich deutlich. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nun, mit Grundschulgrammatikkenntnissen können wir das analysieren. Was ist das Subjekt im Satz? Gott. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott ist das Subjekt. Was ist das Objekt im Satz? Ja, das, was im Akkusativ steht, im Wen-Fall. Im Anfang schuf Gott wen? Den Himmel und die Erde. Himmel und Erde, das ist die Natur, die Schöpfung. Im ersten Vers der Bibel wird Gott unterschieden von der Natur, so wie wir unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Gott ist nicht die Natur, sondern die Natur ist sein Werk. Natürlich erklärt die Bibel, dass Gott allgegenwärtig ist. So steht in Jeremia 23, Vers 23, bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Gott erfüllt die ganze Schöpfung, das ganze Weltall, dessen entferntesten Punkt heute mit dem Hubble-Teleskop bis auf 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung in allen Richtungen von der Erde aus fotografiert werden konnte. Also 13 Milliarden Lichtjahre, das ist nicht eine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Das heißt, das Licht, das heute messbar 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, siebenmal um die Erde in einer Sekunde, das bräuchte von diesem entferntesten fotografierten Punkt bis zur Erde theoretisch 13 Milliarden Jahre. Gott ist überall da. Damit hat man immer noch nicht das Ende des Weltalls gesehen. Aber Gott erfüllt Himmel und Erde. Er ist allgegenwärtig, aber nicht nur das. Er ist zwar allgegenwärtig, wie Paulus auch in der Areopagrede in Apostelgeschichte 17 sagt, in ihm leben und weben und sind wir. Und er sagt, Gott ist einem jeden von uns ganz nahe. Aber er ist nicht die Natur selbst, das, was wir antasten, berühren können. Aber er ist überall gegenwärtig. Gott ist immanent. Das heißt, Gott ist in der ganzen Schöpfung gegenwärtig, aber nicht nur das. Die Bibel lehrt, dass Gott auch transzendent ist. Das heißt jenseitig. Er ist nicht nur in der ganzen Schöpfung präsent, sondern er ist auch im Jenseits da. Und darum wird über das Jenseits gesprochen in der Bibel als dem Ort, wo Gott seine Herrschaft ausübt, wo Gott thront. Und 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott ist immanent und transzendent. Aber im Gegensatz dazu, in all diesen Religionen des Ostens und all den allen möglichen Kulten, die eben die Natur verehren, dieser Gott ist gar nicht transzendent, sondern der ist Teil der Natur. Gott ist die Natur. Man kann also da gleichsetzen, Gott gleich Natur. Und die Bibel sagt, die Natur ist Gottes Werk. Darum ist es ja völlig unsinnig, wenn John Lennon gesagt hat, wir wollen die transzendentale Meditation, wollen wir mit allen unseren Kräften verbreiten im Westen. Das ist gar keine transzendentale Meditation. Denn das Göttliche im Hinduismus ist ja immanent, ist mit der Natur identisch, es ist gar nicht transzendent. Nur der biblische Gott ist wirklich transzendent, weil er nicht identisch ist mit der Natur. Nun, aus diesem ganz entscheidenden Unterschied wird uns auch klar, dass es vollkommen falsch ist, wenn jemand sagt, Gott ist eigentlich in allen Religionen dasselbe. Nein. Der Gott der Bibel ist ja nicht die Natur. Und im Hinduismus, Buddhismus, in all den Kulten, die die Natur verehren, ist das Göttliche gleichgesetzt mit der Natur, also ist es nicht das Gleiche. Grundsätzlich etwas anderes. Nun, aber aus diesem Denken von Babel her, Babel ist also die Mutter, kann man sagen, aller Religionen der Menschen auf der Welt, da entstanden folgende Überlegungen. Die Natur ist Gott, ist göttlich. Und die einzelnen Götter hat man so als Manifestationen des Allgöttlichen angeschaut. So einzelne momentane Ausprägungen. Ja, da hat man sich also gesagt, im Prinzip ist ja alles eine Einheit. Alles gehört zusammen. Und so hat man in Babel bereits die Astrologie begründet. Da hat man sich gesagt, ja, wenn alles eine Einheit ist, dann ist eigentlich das, was wir oben sehen, die Sterne, die sind eigentlich ein Makrokosmos und die Menschheit ist ein Mikrokosmos, ein Abbild. Es spiegelt sich in dieser Einheit, gibt es Entsprechung. Und darum könne man aus den Sternen, wobei die Astrologie sich ja nicht auf alle Sterne konzentriert, sondern nur auf die Sterne des Tierkreises, diese 12 Sternbilder, dann die 5 Planeten, sodann damals bekannten 5 Planeten, sodann Sonne und Mond. Aber sie sagen, das ist quasi das Urbild und der Mensch, die Menschheit, das Abbild. Und darum könne man aus dieser Entsprechung das Schicksal ableiten. Nun, wir haben gerade auch in Jesaja 47 die Astrologie in Verbindung mit Babel gefunden. Hier finden wir dieses Denken, das man heute bezeichnet als die Mikro-Makrokosmos-Lehre. Also alles Existierende sei letztlich eine Einheit und deshalb entsprechen sich die einzelnen Teile darin wie Spiegelbilder. Der Mensch sei ein Mikrokosmos und das Weltall ein Makrokosmos. Deswegen spiegelt der Mensch das wieder, was in den Sternen geschrieben stehe. Und aus diesem Grund könne man aus den Sternkonstellationen zum Beispiel die Zukunft der Menschheit ableiten. Dieses Grundprinzip der Mikro-Makrokosmos-Lehre wurde über die ganze Erde verbreitet und lässt sich daher in verschiedensten Ausprägungen in allen Religionen der Welt wiederfinden. Einzig die Bibel verwirft diese Idee voll und ganz. Im Lauf der langen Geschichte des Okkultismus wurden aus dieser Lehre viele verschiedene Schlüsse gezogen. So basiert nicht nur die Astrologie auf diesem Prinzip, sondern zum Beispiel auch das Handlinienlesen. Es wird behauptet, dass auch der Mensch selbst ein Makro, also ein großer Makrokosmos sei, der in den Händen, die als Mikrokosmos betrachtet werden, sein Spiegelbild finde. Und deshalb könne man aus den Handlinien den Charakter und die Zukunft herauslesen. Die gleiche Idee findet sich auch in der Reflexzonenmassage, in der Fußreflexzonenmassage. Da wird gesagt, die Fußsohle sei als Abbild des Menschen zu betrachten. Und deshalb, wenn man quasi das anatomische Bild eines Menschen auf den Fuß projiziert, dann könne man da bei den Zehen oben massieren, dann betrifft das Gehirn. Ja? Ein bisschen weiter beim Fußballen, da hat man dann einen Einfluss auf das Herz und so weiter. Das Ganze passt ja nicht so auf den ganzen Menschen, dann hat man das noch heraufgefaltet, so die untersten Bereiche des menschlichen Körpers, so dass dann alles Platz fand auf der Fußsohle. Aber es ist diese Idee des Mikro-Makrokosmos, die sagt, alles hat in sich eine Entsprechung, weil alles göttlich sei, eine Einheit bilde, und darum haben die Einzelteile unter sich eine solche mystische Beziehung. Das Gleiche kann auch gesagt werden von vielen anderen Praktiken, zum Beispiel die Ohrendiagnostik. Da sagt man, das Ohr selber sei wieder ein Abbild des ganzen Menschen. Oder die Pulsdiagnostik, dass man auf ganz mystische Art könne man über den Puls, könne man die verschiedenen Bereiche des Menschen abfühlen. Die Akupunktur basiert genau auf dem gleichen Denken. Das haben die Chinesen entwickelt, aber aus frühester Zeit, nach dem Turmbau von Babel, der Sprachenverwirrung und dann der Auswanderung. Und zwar haben sie sich gesagt, das ganze Weltall sei eine Einheit. Und das werde belebt von einer Lebensenergie, einer lebensgöttlichen Lebenskraft Qi. Diese Lebensenergie fließe durch das ganze Weltall auf bestimmten Bahnen. Und diese Bahnen, man nennt sie Meridiane, die durchfließen, sagen sie, auch den Menschen. Sie entsprechen nicht den Nervenbahnen oder den Blutbahnen. Nein, das sind eben diese Lebensenergiebahnen. Und nun sagten die Chinesen, wenn der Fluss der Energie in einem Menschen an bestimmten Punkten blockiert werde, dann wird der Mensch krank. Das heißt also, die Aufgabe der Ärzte, und das waren im alten China, waren das die Schamanen, also heidnische Priester, die mit den Göttern in Verbindung standen, die sollten diese Ströme in den Bahnen wieder zum Fließen bringen. Und da entwickelten sie die Idee, durch das Einstechen von Nadeln könne das geschehen. Und so könne der Mensch eben auf diese Weise Heilung erfahren. Das gleiche Grunddenken findet sich auch in der Homöopathie. Samuel Hahnemann hat ja diese Methode entwickelt um 1796. Und er war in seinem Denken schon damals von Osten her stark beeinflusst. Für ihn war zum Beispiel Konfuzius der große Mann, während er Jesus Christus als einen Erzschwärmer gelästert hat. Samuel Hahnemann war ein Arzt, der aus guten Gründen mit der Medizin zu seiner Zeit gar nicht zufrieden war. Und es ist wirklich so, also das war haarsträubend, was man damals als Medizin, als moderne Medizin betrachtet hatte. Zum Beispiel spielt eine sehr große Rolle die Therapie des Aderlasses. Ja, also der Arzt hat gesehen, der Mann ist krank oder die Frau ist krank, also wir müssen ein bisschen vom Blut abzapfen und dann geht's besser, ja. Und vielen ging es halt dann ein bisschen schlechter. Und er war also gar nicht zufrieden mit diesen Methoden, die man da angewendet hatte, und er dachte, wir sollten eine ganz neue Methode, die eben von dem Göttlichen dem Menschen anvertraut sei, in der Natur ausgehen. Und so sagte er sich, in der Natur gibt es ja überall Entsprechung. Und so ist die Medizin bisher, ist ja falsch, denn die Medizin sagte immer, dass man Gegensätzliches mit Gegensätzlichem heilen solle. Nicht wahr? Auch die Medizin zu seiner Zeit hat Pflanzen benutzt zum Heilen, aber quasi ein Heilmittel sollte eine bestimmte Krankheit heilen, aber dieses Heilmittel hat mit der Krankheit selbst nichts zu tun. Nun, Hahnemann sagt, das ist grundsätzlich falsch. Er sagt, das Prinzip, das man schon bei den Okkultisten früher fand, und das geht auch zurück bis auf die Religionen der Antike, bei den alten Griechen findet man das und so weiter, similia, similibus curentur. Ähnliches oder Gleiches wird mit Gleichem geheilt. Denn es entspricht sich ja alles in der Natur. Also wir müssen einen Stoff nehmen, der eigentlich eine bestimmte Krankheit auslöst, den müssen wir nehmen, um die Krankheit zu heilen. Nicht einfach, das Medikament soll etwas ganz anderes sein, was als die Krankheit das heilt. Nein, das Gleiche, das Entsprechende muss das Entsprechende heilen. Und weiter sagt er sich, aber natürlich muss man dieses Medikament nur ganz verdünnt abgeben. Es darf ja nicht die Krankheit auslösen, sondern es soll ja die Krankheit heilen. Aber, und nun wird ganz klar, wie okkult er dachte. Er sagte sich, wir müssen das Heilmittel ganz stark verdünnen und beim Verdünnungsprozess müssen wir schütteln. Und so gab es mal die Verdünnung, die hundertfache Verdünnung. Und dann ging er weiter, die tausendfache Verdünnung, die zehntausendfache Verdünnung, die hunderttausendfache Verdünnung, die millionenfache Verdünnung und noch weiter. Er ging also so weit, dass er, das ist übrigens bei den sogenannten D23 Verdünnungen, dort kann man rein rechnerisch sagen, da kann eigentlich kein ursprüngliches Molekül, ursprüngliches Atom mehr in der Flüssigkeit vorhanden sein. Und er sagte, aber gerade bei diesen Verdünnungen wirkt das Medikament am stärksten. Und zwar war er ganz klar überzeugt, es ist nicht der Stoff an sich, der heilt, sondern durch die Verdünnung und durch das Schütteln erreicht man eine Dynamisierung, das heißt, die geistige Substanz wird dadurch freigelegt. Und deshalb werde, je stärker die Verdünnung ist, auch wenn sie bis ins Absurde geht, dann wird das Medikament immer stärker, weil da am meisten Geist freigesetzt wurde. Er sagt noch zu seiner Zeit, die ganz, ganz hohen Potenzen, da muss man sehr gut aufpassen, die können also gefährlich sein, weil die sind so stark, dass man die sogar nicht mal einnehmen muss, dass es reicht, wenn man an dem Fläschchen riecht. Aber nicht die Substanz an sich, die Materie, sondern das Geistige. Und Sie sehen wieder, wie da das esoterische Denken eine Rolle spielt. Nicht wahr? Darwin, die Materialisten haben gesagt, alles ist Materie. Und die Esoteriker heute, die sagen, nein, stimmt nicht, alles ist Geist. Aber die können das ganze materialistische Denken mit der Evolutionslehre können sie beibehalten. Sie haben nur den Begriff ausgewechselt, anstatt Materie sagen sie jetzt Geist. Jetzt verstehen Sie übrigens auch, warum die früheren Linken, die total materialistisch waren, nicht wahr? Die richtigen Marxisten, das sind Materialisten, wieso können die heute plötzlich Esoteriker sein? Und die Grünen, warum sind das Esoteriker? Denkt man, das ist ja völlig, völlig anderes Denken. Das ist genau das gleiche Denken. Sie haben nur den Begriff Materie ausgewechselt mit Geist. Die können ruhig so weiterdenken, marxistisch und leninistisch wie früher. Sie müssen nur die Begriffe austauschen und das funktioniert schon. Ja, also Hahnemann war ein okkult denkender Mensch und hat also die geistige Kraft in der Natur hat er gesucht. Und jetzt sehen Sie auch wieder, wie das sich wieder trifft mit dem Denken der Chinesen. Die ganze Natur sei durchflossen von göttlichen Lebensenergien, Lebensströmen. Und darum ist es hilfreich, wenn man mit irgendeiner neuen alternativen Therapie konfrontiert wird, muss man mal schauen, kommen da diese Ausdrücke vor wie Lebensenergie, Lebensfluss oder sogar göttliche Energie, Kraft. Das sind so die typischen Ausdrücke, die aufzeigen, was eigentlich an Denken dahinter steckt. Jetzt haben wir verstanden dieses Prinzip Mikro-Makrokosmos. Es gibt noch ein zweites grundlegendes Prinzip, das man so in all diesen naturverehrenden Religionen findet. Und das ist das Prinzip der Passivität. Esoteriker behaupten, dass der Mensch, um seine Einheit mit der Natur, mit dem Kosmos und den kosmischen Kräften erleben zu können, in einen Zustand der Passivität versetzt werden müsse. Der Geist des Menschen müsse dabei passiv gemacht bzw. völlig ausgeschaltet werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden unzählige verschiedene Methoden angeboten. So zum Beispiel Yoga. Das ist nicht zu verwechseln mit Gymnastik. Ganz entscheidende Unterschiede zur Gymnastik. Beim Yoga wird alles ganz, ganz langsam gemacht. Nichts mit Eile. Das soll eben den Menschen, das ganz Langsame kann, und Eintönige, das kann den Geist eben auch passiv machen. Dann geht man mit den Bewegungen bis zur Schmerzgrenze und bleibt verharrt in der Schmerzgrenze. Das macht man in der Gymnastik nicht. In der Gymnastik geht man mit den Dehnungen bis an den Schmerzpunkt und dann zurück. Ja? Und dort bleibt man. Aber diese Übungen wurden über lange Zeiträume in Indien entwickelt, weil man festgestellt hat, mit genau diesen Übungen kann man den Geist des Menschen in einen Zustand der Schläfrigkeit, der Passivität bringen. Und das ist das Ziel. Und wenn man Yoga sehr lange betreibt und über verschiedene Stufen aufsteigt, erreicht man am Schluss den visionären Zustand. Also wenn man plötzlich Visionen sieht. Also durch die Passivmachung des Geistes öffnet man den Menschen, den inneren Menschen, für andere Kräfte, die von außen in den Menschen hineinkommen und diese Visionen auslösen. Man kann also sagen, das Passivmachen des Geistes ist ein Beseitigen der obersten Kontrolle über unser eigenes Ich und man gibt es ab an eine andere Kraft. Das gleiche geschieht mit allen Arten von Meditation, zum Beispiel in Indien mit den Mantras. Was macht man bei den Mantras, bei der Mantras-Meditation? Das Mantra ist einfach ein Ausdruck oder ein Satz, den man ständig wiederholt. Immer das Gleiche. Und was bewirkt Monotonie? Das Gleiche wie der stampfende Rhythmus in der Rockmusik. Da wird der Geist passiv. Ja, wenn man 10-mal den gleichen Schlag gehört hat, weiß man, was nachher kommt, oder? Muss man nicht mehr denken. Das ist gerade der Unterschied zur, so nebenbei gesagt, zur klassischen Musik, die ist immer angerichtet auf Entwicklung und Entfaltung, nach vorwärtsdrängender Strukturierung, wenn Sie die Musik von Bach anhören. Und das zwingt den Geist, aktiv mitzugehen, wach zu bleiben. Es gibt zwar eine Entspannung, aber eine aktive Entspannung. Und die führt eben nicht in die Passivität. Übrigens, als die Beatles sangen Let It Be, das war ja einer dieser ganz erfolgreichen Songs, das hatte nichts damit zu tun, lass es bleiben, so sei ein bisschen cool, musst du nicht alles so schwer nehmen im Leben. Ja, das ist überhaupt nicht die Aussage. Let it be heißt, lass dich passiv gehen. Und zwar in der östlichen Meditation. Das ist ein Reklame-Song für östliche Meditation. Dann steht im Text, singen sie im Text, whisper words of wisdom, flüstere Worte der Weisen. Und damit meinten sie die Mantras der indischen Gurus und Meister. So soll der Mensch sich in die Passivität fallen lassen. Das gleiche kann man erreichen durch Drogen. Übrigens, ich habe mal einen Vortrag gehalten über Rockmusik und ihre Wirkungen auf den Menschen. Dann kam ein Student nachher zu mir und sagte, das stimmt genau, was Sie gesagt haben. Ich habe das so erlebt, ich habe früher Drogen genommen. Und wenn ich Rockmusik, also mit dem monotonen, stampfenden Bass, gehört habe, dann hat das den Rauscheffekt verstärkt. Aber wenn ich klassische Musik gehört habe, die eben strukturiert ist und ständig auf Innovation ausgerichtet ist, dann hat das mir den Rausch gedämpft. Ja, das so in Klammer. Also man kann das auch erreichen, diese Passivität über die Drogen. Und deshalb gibt es ja auch Leute, die haben durch die Drogenrausch, durch den Drogenrausch nicht nur irgendwelche verzerrte Visionen, also Visionen, die Verzerrung der Umwelt sind, sondern es gibt auch solche, die haben Wahrsager-Visionen. Und woher kommt das? Das kommt dadurch, dass eben durch das Passivmachen des Geistes des Menschen durch die Drogen, da wird die Tür aufgemacht für den Einfluss von anderen Mächten. Dann auch durch die Hypnose geschieht genau das Gleiche. Auch durchs autogene Training. Viele denken, das ist so eine Entspannungsmethode. Ja, die Unterstufe des autogenen Trainings, da übt man so, sich zu entspannen und ein bisschen passiv zu werden. Aber die Oberstufe, die endet mit Visionen. Da lernt man also, wirkliche Visionen zu bekommen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was im Yoga geschieht. Dann diverse Atemübungen können auch das erreichen, dass der Geist allmählich eben durch Training passiv gemacht wird und dadurch offen wird für andere Kräfte. Mit der Lehre, dass alles eine Einheit sei und dass diese Einheit erfahren werden soll, wird in der Esoterik übrigens auch die schrankenlose Sexualität und Homosexualität propagiert. In der New Age-Bewegung wird in diesem Zusammenhang der androgyne Mensch angestrebt. Andro, Mann, gyn, der mann-weibische Mensch, der also das Männliche und Weibliche nicht mehr trennt, sondern vermischt. Also alles soll in der Promiskuität eben vermischt werden und auch die Geschlechter sollen vermischt werden. Da steckt also eine ganz klare Ideologie dahinter. Und ich denke, da kann man auch jungen Menschen helfen. In der Kleidung hat eben der Westen auch diese Veränderung erlebt, dass die Kleider vermischt werden. Das heißt, dass Frauen sich männlich kleiden oder dass die Unterschiede nicht mehr deutlich werden. Das ist gar nicht die Frage, ob Rock oder Hose heute. In den 60er Jahren war das schon, das war die Frage damals. Aber dadurch, dass die Mode sich ja völlig verändert hat, gibt es auch heute Hosen, die sind absolut weiblich. Aber das ist der Punkt, es gibt eben auch die wirklich männlich sind. Und einfach das ist das Grundprinzip, das Christen anstreben müssen, dass der Unterschied der Geschlechter gezeigt werden soll. Denn die New Age Bewegung in unserer Zeit, die möchte, dass dieser Unterschied aufgehoben, verwischt wird. Und in diesem Zusammenhang spielt eben die ganze Homosexualität eine entscheidende Rolle in der New Age Bewegung und auch das sind also schreckliche Dinge, auch der Transvestismus, also die Geschlechtumwandlung. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Prinzip der Passivität in allen möglichen Religionen eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber gerade dieser Aspekt ist dem biblischen Christentum fremd. Mehr noch, die Bibel verurteilt die Passivität. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus in Markus 13, 37, wachet. 14 Mal haben wir im Neuen Testament den Aufruf, wachet. Wir werden nicht zu Passivität aufgerufen, sondern widersteht dem Teufel. Oder wir sollen kämpfen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. 1. Timotheus 6. Wir sollen beten. Das ist nicht passiv, das ist aktiv. Und mehr noch, die Bibel sagt, wir sollen nüchtern sein. 11 Mal findet man im Neuen Testament diesen Aufruf zur Nüchternheit. Ich lese aus 1. Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 5. Da sagt Paulus dem Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Du aber sei nüchtern. Das griechische Wort nepho, nüchtern sein, wird in dem Standardwörterbuch zum griechischen Neuen Testament von Walter Bauer so umschrieben. Nepho ist die Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürztheit, Exaltiertheit. Und da sehen wir also, dass die Bibel ganz klar eben das Ekstatische, das durch die Passivität erreicht wird, und zwar durch verschiedenste Methoden, eben das über den monotonen Rhythmus der Musik, über Drogen, über Meditation, ganz klar verwirft. Und nun ist doch interessant, auch die Christen haben sich seit den 1960er Jahren weltweit auf diesem Bereich völlig verändert. Denn dieses ekstatische Element des Abhebens, der Unnüchternheit, hat ab 1960 weltweit die meisten Kirchen und Gemeinden durchdrungen. Aber das entsprach genau dem Zeitgeist der 1960er Jahre. Und so muss man sagen, das ist nicht nur eine Empfehlung, du aber sei nüchtern in allem, sondern es ist ein göttliches Gebot, ein neutestamentliches Gebot. Und wo das nicht beachtet wird, da verstößt man offen gegen ein klares Gebot der Heiligen Schrift. Übrigens, Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Diese Nüchternheit wird hier ausdrücklich in Verbindung mit dem Gebet gebracht. Und wir wissen gerade, dass da eine Gefahr besteht, eben dieses Prinzip der Passivität und der Unnüchternheit im Zusammenhang mit dem Beten zu praktizieren. Und das wird ausdrücklich erwähnt, seid nüchtern zum Gebet. Ja, wir sehen also diese zwei Grundprinzipien, Mikro-Makrokosmos-Lehre, alles ist eine Einheit, alles entspricht einander und ist durchdrungen von göttlichen Energien oder göttlichen Schwingungen oder Lebensschwingungen. Das geht immer auf das okkulte Denken zurück und das finden wir in allen möglichen esoterischen alternativen Heilmethoden. Aber Pflanzentherapie, das könnte man ja auch als alternative Medizin betrachten. Nun, das hat an sich gar nichts zu tun mit diesem Denken. Und die Pflanzentherapie war das, was man zur Verfügung hatte als Heilmittel seit Anfang der Menschheit. Also reine Pflanzentherapie, wo man sieht, dieser Tee oder dieses Präparat aus der und der Pflanze hat dies und diesen Wirkstoff und der hilft gegen das und das. Das kann man messbar nachweisen, diese Wirkung. da haben wir überhaupt nicht dieses Denken von Lebensenergien, Schwingungen oder Mikro-Makrokosmos-Entsprechung. Außer, das hat es in der Esoterik immer wieder gegeben, dass eine Pflanze von ihrem Aussehen her eine gewisse Ähnlichkeit hat mit einem Körperteil. Zum Beispiel die Knollen des Mannskraut hat man irgendwie eine Ähnlichkeit sehen wollen zu den Hoden des Mannes. Da hat man gesagt, also das Mannskraut hilft gegen die Krankheit. Oder Walnüsse helfen gegen Gehirnkrankheiten. Ja, warum? Wenn man die Walnuss rausnimmt, die sieht ein bisschen aus wie ein Hirn, ja? Das ist natürlich etwas ganz anderes, denn das ist esoterisches Denken. In der Natur gäbe es eben Entsprechung und Spiegelbilder und die wirken auf dieser Ebene. Und dann muss man eine solche Pflanzentherapie, die muss man als esoterisch ablehnen, aber nicht diejenigen, wo eben der Wirkstoff verwendet wird. Und so haben wir zum Beispiel Jesaja, den Propheten Jesaja, der ein Feigenpflaster macht für den kranken König Hiskia. Ja, das war Phytotherapie. Oder der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 5 zu Timotheus, er solle nicht nur immer Wasser trinken. Also Timotheus hatte den jeglichen Alkoholgenuss vermieden. Und er sagt ihm wörtlich, er soll nicht nur Wasser trinken, sondern auch ein wenig, sagt er, nicht viel, ein wenig Wein. 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Also, hier verordnet ihr ihm dieses Heilmittel, Wein, das ja eben eine bakterienabtötende Wirkung hat, einfach zur Milderung seiner Magenprobleme, die dann zusammenhängen mit seinem häufigen Unwohlsein. Nebenbei gesagt, interessant, er hat Timotheus nicht geheilt. Komm doch in Rom vorbei und ich werde dich heilen. Und gleich im 2. Timotheusbrief am Schluss sagt er, Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Das ist eben interessant, wir finden keine Beispiele, wo die Apostel im Neuen Testament die Gläubigen gesund gemacht haben. Auch als Epaphras krank war und dem Tode nahe war, Philipper 2, sagt Paulus, und dann hat der Herr sich über mich erbarmt und hat ihn wieder aufleben lassen, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Warum hat der Epaphras nicht geheilt? Ja, wir finden das Heilungswunder der Apostel in Verbindung mit den Ungläubigen. Und zwar als Zeichen für die Ungläubigen, dass Gott nun wirklich diese Botschaft, diese neue Botschaft bestätigt durch sein Einwirken. Und der Hebräer 6 sagt sogar von diesen Wunderwerken, das seien Wunderwerke des künftigen Zeitalters. Nun, für uns ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was heißt das künftige Zeitalter. Für Juden war das immer klar. Die Rabbiner haben gesagt, wir leben in Olam Hazeh, dieses Zeitalter. Wenn der Messias kommt, um zu herrschen, das ist Ha'olam Haba, das künftige, das kommende Zeitalter. Und Hebräer 6 erklärt, diese Zeichen und Wunder waren also Zeichen des künftigen Zeitalters. Die Bibel sagt, im tausendjährigen Reich wird es keine Krankheit mehr geben. Keine Lähmung, keine Blindheit mehr. So steht das in Jesaja 35. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet werden. Dann, habe ich in meiner Bibel unterstrichen. Wenn Gott kommt als Richter der Welt. Ja, und so war das gewissermaßen ein Vorgeschmack für die Heiden, um zu glauben, dass dieser Messias, dieser Erlöser, der da verkündigt wird, der ist, der einmal im künftigen Zeitalter all die Folgeprobleme der Sünde lösen wird. Darum also dieser Hinweis, Wein zu gebrauchen als ein Naturprodukt. Und weiter ist noch interessant die Stelle in Jakobus 5, wo Jakobus schreibt, Vers 14, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Nun hier, wie gesagt, die Ältesten sollen kommen. Übrigens, das sind keine herumreisenden Heiler. Ja, ich weiß von einer Frau, die war krank und dann kam so ein herumreisender Heiler und bot sich an, sie zu heilen. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe sie gar nicht gerufen. Weil hier steht ja, der Kranke soll rufen. Und zweitens war das kein Ältester. Die Ältesten, das sind die Seelsorger, die Hauptseelsorger in der Gemeinde, die kennen auch die Nöte und die Entwicklung, die Hintergründe, die können auch beurteilen, ist diese Krankheit eine Zucht des Herrn. Und wenn jetzt der sofort gesund werden würde, wäre ja die Zucht des Herrn unterbrochen, noch nicht zum Ziel gekommen. Also die Ältesten, die wirklich sehen, was ist hier, hängt das mit Sünde zusammen oder ist das etwas ganz anderes? Die müssen kommen. Und die mögen über ihn beten. Und das ist die Möglichkeit, dass er geheilt werden könnte, aber nicht eine zwangsläufige. Und weiter heißt es, und sie über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Nun, für Salben gibt es im griechischen Neuen Testament zwei Ausdrücke. Es gibt den Begriff rituell salben. So wie man Könige, Propheten, Priester salben konnte. Und dann gibt es das medizinische Salben. Was ist hier gebraucht? Jakobus benutzt das medizinische Salben. Und wir müssen wissen, dass eben die Naturprodukte Öl und Wein, das waren die Hauptmittel in der Medizin der Antike. Lukas ist ja der geliebte Arzt. Übrigens nicht der berühmte Arzt. In Kolosser 4, Vers 10. Der geliebte Arzt, das heißt, er war in seinem Beruf treu. Das ist wichtig. Wir müssen nicht berühmt werden, sondern treu sein in der Berufung, in die der Herr uns gestellt hat. Ja, Lukas war also Arzt und die wichtigsten Mittel waren eben Wein und Olivenöl. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter finden wir genau auch diese Heilmittel. Der Samariter in Lukas 10 behandelt die Wunden mit Wein zur Desinfektion, zum Abtöten der Bakterien und das Olivenöl zum Aufweichen der Wunde. Ja, also so haben wir ganz klare Hinweise in der Bibel, dass wir eben das, was Gott an Gaben in seine Schöpfung hineingelegt hat, dass wir das dankbar annehmen sollen. Wir haben sogar gelesen bei den Ältesten, sie sollen ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und so ist es wichtig, dass wir auch Medikamente eben dankbar und betend einnehmen. Dankbar aus der Hand des Herrn. Und man muss bedenken, in der Schulmedizin gibt es zwar so viele Medikamente, da könnte man sagen, die sind ja keine natürlichen Medikamente. Das sind ja künstlich, chemisch hergestellte Medikamente. Aber der allergrößte Teil der Medikamente ist eine Imitation. Das heißt eine Nachbildung von Molekülen, die man bereits in den Pflanzen, in der Natur findet. In der Schöpfung. Also, der Vorteil ist dann in der modernen Medizin, dass man den Wirkstoff noch präziser dosieren kann. Nicht wahr? Auch bei Pflanzentherapie kann es zu Überdosis führen. Man meint immer, das sei so sanft. Das kann auch dort zu Überdosis führen. Und man kann also so noch genauer dosieren, den Wirkstoff. Dann kommt dazu, es gibt Pflanzen, die haben einen Wirkstoff, der nützlich ist. Und sie haben auch Wirkstoffe, die giftig sind. Und so ist es in der modernen Pharmazie eben möglich, den negativeren Stoff auszulassen und nur diesen präzisen Wirkstoff, der heilt, nach dem Grundgesetz contraria, contraris curentur, also Gegensätzliches wird durch Gegensätzliches geheilt. Das ist das Gegenteil von Homöopathie. Ja? So kann das eben wirken. Aber wir sehen gerade in Jakobus 5, dass das Gebet grundsätzlich eine wichtige Sache ist in Verbindung mit dem Thema der Krankheit. 5, Vers 16, da geht es nun nicht mehr um die Ältesten. Ja, was ist, wenn keine Ältesten da sind? Bekennt denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Also, ich habe darum gesagt, die Ältesten haben eine Hauptseelsorgeverantwortung in der örtlichen Gemeinde, diejenigen, die den Ältestendienst tun. Aber im Prinzip hat jeder Bruder und jede Schwester eine Verantwortung seelsorgerlicher Art. Und darum heißt es auch in 1. Thessalonicher 5, dass einer soll den anderen ermuntern. Ja, diese gegenseitige Ermunterung ist eine gegenseitige Seelsorge, die zum ganz normalen Gemeindeleben gehört. Wenn wir einander einladen, worüber sprechen wir? Über die nächsten Ferien? Über ein neues Auto? Worüber sprechen wir? Ja, wir können über alles sprechen, aber der Herr und sein Wort, das sollte doch das sein, was uns am meisten bewegt und verbindet. Und so können wir eben einander, ohne dass man sagt, jetzt machen wir Seelsorge, ja? Nein, ganz natürlich machen wir einander Seelsorge und können miteinander über Dinge sprechen, bekennet einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In solchen Fällen, wo eben Krankheit effektiv auch mit Sünde zusammenhängen kann. Wobei das Neue Testament uns ganz klar macht, dass es noch viele andere Gründe gibt für Krankheit und Leiden als Sünde. Hebräer 12, wir werden von dem Vater erzogen. Und dass alle Kinder werden vom Vater erzogen. Und darum müssen wir alle durch Leiden hindurch. Das ist für die Gegenwart kein Gegenstand der Freude. Aber hernach, wenn man dadurch geübt ist, gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ja, und so sehen wir dann, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. So haben wir als Gläubige eben auch diese Möglichkeit, diese Zuflucht des Gebetes, aber mit der Betonung, dass wir hier keine Zusage haben für bedingungslose Heilung in der heutigen Zeit. Und zwar, weil die Krankheit eine Folge des Sündenfalles ist. Also tatsächlich eine Disharmonie. Aber nicht die Disharmonie mit der Schöpfung, sondern die Disharmonie mit dem Schöpfer. Durch die Sünde ist die Krankheit in die Welt gekommen und auch der Tod. Nun in Römer 8 wird uns erklärt, wir, die wir an Jesus Christus glauben, ihn als Erlöser angenommen haben und so übrigens die Erlösung der Seele haben, Hebräer 10 am Schluss, die Erlösung der Seele, da erklärt der Paulus in Römer 8, dass wir die Erlösung des Körpers noch nicht haben. Ich möchte dazu noch lesen aus Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt, auf den Moment, wo Jesus Christus mit allen Gläubigen in Herrlichkeit erscheinen wird, auf dem Ölberg. Dann wird die Qualen der Natur, die eben belastet ist durch die Sünde, wird dann geheilt werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, durch den Sündenfall Adams. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses hin zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und Geburtswehen sind ja bekanntlich schmerzhaft. Die ganze Schöpfung seufzt und leidet. Das sehen wir. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und sagt Paulus, und wir Gläubige sind auch in dieser Schöpfung. Wir seufzen und leiden auch. Und wir gehen auch durch Krankheiten. Aber wir warten auf den Moment, wo die Erlösung unseres Körpers kommt. Also wir haben als Kinder Gottes, als solche, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, wir haben die Erlösung der Seele, aber noch nicht die Erlösung des Körpers. Und darum können wir krank werden. Aber Gott hat in die Schöpfung Mittel gegeben, die uns eben zur Linderung und zur Heilung dieser Nöte gegeben sind, als ein Geschenk Gottes, wie wir das jetzt gesehen haben. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass es jetzt die Zeit ist, wo wir Gesundheit haben sollten, um jeden Preis. Weder durch esoterische Heilmethoden, noch durch herumwandernde Heilungsprediger, die allen heute die Heilung des Körpers anbieten. Das sind ganz klare Irrlehrer. Denn die Bibel sagt, wenn die sagen, du hast das Recht auf Heilung, denn Christus ist ja für die Folgen der Sünde gestorben, müssen wir sagen, das ist falsch. Denn Römer 8 sagt, wir warten ja immer noch auf die Erlösung des Leibes. Und der größte Beweispunkt ist der, Krankheit ist eine Folge des Sündenfalles. Aber noch mehr, der Tod. Und Krankheit strebt ja zum Tod hin. Der Tod kam in die Welt durch die Sünde. Römer 5, Vers 12. Ja, dann dürften all diese Heilungsprediger nicht mehr sterben. Ja, die sagen, Jesus Christus ist gestorben, er hat die Krankheit besiegt. Und den Tod? Ja, natürlich auch. Ja, warum stirbst du? Die dürften gar nicht mehr sterben. Es ist so unlogisch und so falsch, dass man eben sagen muss, das sind Irrlehrer. Also durch solches dürfen wir uns nicht in Verwirrung bringen lassen. Wir halten fest, wir warten auf die Erlösung des Leibes, aber Gott hat uns das Gebet gegeben und er hat uns auch die Medikamente in die Schöpfung hineingelegt, die wir dankbar aus seiner Hand nehmen dürfen. Ja, ich denke, wir können mal eine Pause machen und dann haben wir vielleicht noch Zeit für einige konkreten Fragen. Ist das recht so?